Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Mit der heutigen Folge beginnt die Betrachtung des ersten Chronikbuches aus dem Alten Testament. Was kann man über diesen umfangreichen Teil der Bibel hier schon verraten? Nur so viel. Das Thema der Herkunft entfaltet dieses doppelbändige Werk. Und das hat eng mit dem zu tun, unter welchen Umständen es zur Abfassung der Chronikbücher kam. Das Volk in der babylonischen Gefangenschaft sichert sich darin seine Grundlagen, so könnte man es auch ausdrücken. Das vorherrschende Thema des ersten Chronikbuches ist dabei, wie die Vorfahren mit Gott umgegangen sind. Was dabei sonst noch hilfreich und charakteristisch genannt werden kann, das wird in den ersten Kapiteln nun konkret. Bevor wir uns dem Bibeltext aus dem ersten Buch der Chronik zuwenden, hier einige Worte der Einleitung in diesen Teil des Alten Testaments. Die zwei Chronikbücher sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Beide Bücher behandeln die gleiche historische Zeitspanne und zwar von Saul bis Zedekia. Kann man dann sagen, dass die Chronikbücher eine Kopie der Königebücher sind? Dies ist ganz und gar nicht der Fall. Griechische Übersetzer haben den Chronikbüchern den Titel »Dinge, die weggelassen wurden« gegeben. Dies ist ein guter Titel, reicht aber nicht aus. Die Chronikbücher enthalten mehr als das, was in den anderen Geschichtsbüchern ausgelassen wurde. Tatsächlich sind die Chronikbücher ein weiteres Beispiel für die Methode des Zurückgreifens oder der kurzen Zusammenfassung. Der Heilige Geist ist dabei am Werk. Er möchte durch das Wort Gottes eine weitreichende Wahrheit vermitteln, in der ein breites Themenspektrum behandelt wird. Dann kommt er auf bestimmte Ausschnitte zurück, die er dann vertiefen möchte. Es ist so, als würde der Geist Gottes ein Fernglas nehmen und für uns die Landschaft betrachten. Dann nimmt er einen kleinen Teil davon und legt ihn unter das Mikroskop, damit wir die Details betrachten können. Genau dies geschieht in der ersten und zweiten Chronik. Diese Methode des Zurückgreifens und der Zusammenfassung haben wir bereits früher erlebt. Im ersten Mosebuch, dem Buch Genesis, rekapituliert das zweite Kapitel die sieben Schöpfungstage und hebt ein Thema heraus, die Schöpfung des Menschen. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir zu Adams Geschlecht gehören. Auch das fünfte Buch Mose, dessen Titel Deuteronomium aus dem Griechischen stammt und ein zweites Gesetz bedeutet, ist mehr als nur eine Wiederholung des Gesetzes. Vielmehr ist es eine Interpretation des Gesetzes in Anbetracht der 40-jährigen Erfahrung mit dem Gesetz in der Wüste. Nun werden wir in den Chronikbüchern erleben, dass Gott hier quasi den Bereich überarbeitet hat, den er im ersten und zweiten Buch Samuel und in erster und zweiter Könige aufgegriffen hat. Zum Beispiel um Details hinzuzufügen und um Themen zu betonen, die er für wichtig hält. Lassen Sie mich dazu ein paar Beispiele aufführen. Im ersten Chronikbuch liegt der Schwerpunkt auf David. Im zweiten Chronikbuch liegt die Betonung auf Davids Nachkommenschaft. Nach der Teilung des nördlichen und südlichen Königreichs wird das Königreich im Norden praktisch ignoriert. Die Chronikbücher erwähnen Davids Sünde mit Batseba nicht. Warum ist das so? Nun, es könnte darauf hindeuten, dass Gott ihm die Sünde so vollkommen vergeben hat, dass er sie nicht einmal mehr erwähnt. Wenn Gott vergibt, dann vergisst er auch. In den Königebüchern wird die Geschichte des Volkes Israel anhand der Könige, also aus der Sicht des Throns, beschrieben. Die Chronikbücher berichten darüber anhand der Priesterschaft, also aus der Sicht des Altars. Der Palast steht im Mittelpunkt der Königebücher. In den Chronikbüchern steht der Tempel im Mittelpunkt. In den Königebüchern ist zu erfahren von der politischen Geschichte der Nation, während die Chronikbücher die Geschichte der Religion beschreiben. Die Chronikbücher sind wie eine Interpretation der Königebücher. In den Königebüchern ist immer wieder zu lesen, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Daran sieht man, dass die Chronikbücher die Interpretation der Königebücher sind. Außerdem lesen wir in den Königebüchern vieles über den Standpunkt der Menschen, während in den Chronikbüchern größtenteils Gottes Meinung steht. Vermutlich ist Esra der Verfasser der Chronikbücher. Die Ähnlichkeit in Stil und Sprache zu den Büchern Esra und Nehemia ist erstaunlich. Offensichtlich wurden die Chronikbücher während der babylonischen Gefangenschaft geschrieben. Ursprünglich waren die beiden Chronikbücher nicht nur als ein Buch zusammengefasst, sondern enthielten offensichtlich auch noch Esra und Nehemia. Dies unterstützt die jüdische Tradition, in der Esra als Autor benannt wird. Wir werden im Folgenden die Bibeltexte nicht in voller Länge betrachten können. Dazu ist der Stoff auch in vielen Fällen einfach zu trocken. Aber an Kernstellen möchte ich doch den Wortlaut der Verse aus dem ersten Chronikbuch Ihnen nicht vorenthalten. Gerade die ersten 9 Kapitel enthalten weitgehend Namenslisten und Stammbäume, die man auch Genealogien nennt. In vielerlei Hinsicht ist dies einer der bemerkenswertesten Abschnitte des Wortes Gottes. Achten Sie einmal darauf, wie der Text beginnt. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Sem, Ham, Japhet. 1. Chronik 1, Vers 1 bis 4. Dies sind die Namen der Männer, von denen wir in den ersten 8 Kapiteln des ersten Buch Mose gelesen haben. Es geht weiter mit Vers 5, wo eine Auflistung aller Söhne erfolgt, die mit den Söhnen Japhets beginnt. In Vers 27 endet diese Aufzählung in Kapitel 1 mit der Nennung von Abraham. Wenn Sie die Genealogie lesen, dann fällt auf, hier wird die gleiche Methode wie im ersten Buch Mose verwendet. Das heißt, die Geschlechter, die abgelehnt werden, werden zuerst erwähnt. Dann wird uns die Familie aufgelistet, die uns durch die ganze Heilige Schrift zum Herrn Jesus Christus führt. Zunächst werden also hier die Söhne Japhets aufgezählt, dann die Söhne Hams und schließlich die Söhne von Sem. Nur das Geschlecht von Sem besteht über weitere Generationen fort. Es ist es auch, das zu Abraham führt. Dann wird in diesem ersten Kapitel Abrahams Nachkommenschaft aufgelistet, Ismael und seine Söhne. Auch die Söhne Abrahams durch Ketura. Und schließlich Abrahams Sohn Isaak. Dann wird Isaaks Abstammungslinie weiterverfolgt. Zunächst werden die Nachkommen Esaus aufgezählt. Das Geschlecht, das uns zum Herrn Jesus Christus führt, wird durch Isaaks anderen Sohn, also von Jakob an, fortgesetzt. In Vers 28 heißt es, die Söhne Abrahams aber sind Isaak und Ismael. Mit Vers 54 endet das erste Kapitel aus dem ersten Chronikbuch. Kapitel 2 beginnt mit dem Stammbaum Jakobs, der sich bis zum 9. Kapitel durchzieht. Und das zweite Kapitel beginnt folgendermaßen: Dies sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Dan, Josef, Benjamin, Naphtali, Gad, Asser. 1. Chronik 2, Vers 1 und 2. In die Geschlechter zwischen diesen Söhnen Jakobs und David führt uns der Anfang des zweiten Kapitels ein. Um zu David zu gelangen, wird in Vers 11 auch Boas erwähnt, der aus dem Buch Ruth uns bekannt ist. Es heißt dann in Vers 12, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte seinen erstgeborenen Eliab, Abinadab als zweiten Sohn, Shaima als dritten, Netanel als vierten, Radai als fünften, Osem als sechsten, David als siebenten. 1. Chronik 2, Vers 12 bis 15. Im 15. Vers des zweiten Kapitels finden wir also die Nachkommenschaft von Isai. Einer von diesen Söhnen Isais war David. Nun werden wir sein Geschlecht weiterverfolgen, weil der Herr Jesus Christus ein Sohn Davids sein wird. Das erste Buch der Chronik liefert in den restlichen Versen von Kapitel 2 bis Vers 55 noch die restlichen Nachkommen der 12 Patriarchen Israels nach. Kapitel 3 zeichnet dann die Familie Davids auf. In Vers 1 heißt es: Dies sind die Söhne Davids, die ihm zu Hebron geboren sind. Und in Vers 5: Und diese sind ihm geboren zu Jerusalem. Vers 9 beschließt diese Aufzählung mit dem bemerkenswerten Satz: Das sind alles Söhne Davids, außer den Söhnen der Nebenfrauen. Und Tamar war ihre Schwester. Wir erfahren, dass David ein paar Söhne hatte, von denen wir bisher noch nichts gehört haben. Sie wurden weder in den Büchern Samuel noch in den Königebüchern erwähnt. Haben Sie jemals von Schammua und Schobab gehört? Wir kennen Salomo, aber wer ist Nathan? Nun, wenn Sie den Stammbaum des Herrn Jesus Christus betrachten, der im Lukas-Evangelium aufgezeichnet ist, dann werden Sie entdecken, dass das Geschlecht über Nathan geht, anstelle über Salomo. Maria, die Mutter Jesu, führte ihre Abstammung auf Nathan zurück, während Josefs Stammbaum zu Salomo zurückführt. In Matthäus erfahren wir, dass der Herr Jesus Christus seinen legalen Anspruch auf den Thron Davids durch Salomo erhält. In Lukas erkennen wir, dass Jesus Christus seinen abstammungsmäßigen Anspruch auf den Thron Davids durch Nathan erlangt. Dies ist sehr wichtig, denn in der Ahnenreihe von Salomo kommt mit Jechonja der Mann vor, von dem später gesagt wird, im Buch des Propheten Jeremia: Keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben, dass er auf dem Thron Davids sitze und in Juda herrsche. Jeremia 22, Vers 30. Dieser eine Mann hat so etwas wie einen Kurzschluss in dem Geschlecht verursacht, das zum Messias führen sollte. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass Josef nicht der Vater des Herrn Jesus Christus sein konnte und dass eben Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. In den Versen 10 bis 24 wird dann in 1. Chronik 3 die Enkelgeneration von David und deren Nachkommen aufgezählt. Im 4. Kapitel wird danach die Nachkommenschaft Judas durch die Abkömmlinge von Kaleb und Schela hindurch verfolgt. Etwas herausstechen in dieser bloßen Ansammlung von Namen und Verwandtschaftsverhältnissen die Verse 9 und 10. Dort heißt es: Jabez war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Es wird deutlich, was dem Schreiber der Chronikbücher offenbar ein Anliegen war. Die Lebensberichte über diese mehr oder weniger unbekannten Personen nach ihrem Verhältnis auf Gott hin in Erscheinung treten zu lassen. Dann folgt in Kapitel 4 noch eine Aufzählung, die ab Vers 24 die Geschlechter Simeons zum Inhalt hat. Auch hier bricht die bloße Aufzählung von Namen dann in Vers 38 plötzlich ab, und es wird Folgendes erzählt: Diese, die mit Namen genannt sind, waren Fürsten in ihren Geschlechtern, und ihre Sippen breiteten sich sehr aus. Und sie zogen hin nach Gedor bis östlich des Tals, um Weide zu suchen für ihre Schafe, und fanden fette und gute Weide, und ein Land weit an Raum, still und ruhig, denn früher wohnten dort die von Ham. Und diese mit Namen genannten kamen zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, und fielen her über die Zelte Hams und über die Meuniter, die sie dort fanden, und vollstreckten den Bann an ihnen bis auf diesen Tag und wohnten an ihrer Stadt. Denn dort war Weide für ihre Schafe. Auch gingen von ihnen, von den Söhnen Simeons, 500 Männer zum Gebirge Seir. Pelatja, Nearja, Rephaja und Uziel, die Söhne Jishis, an ihrer Spitze. Und sie erschlugen die übrig geblieben waren von den Entronnenen der Amalekiter und wohnten dort bis auf diesen Tag. 1. Chronik 4, Vers 38 bis 43. Im 5. Kapitel wird das Geschlecht Rubens bis zur Gefangenschaft des Volkes in Ägypten zurückverfolgt. Vers 1 und 2 lauten: Die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war zwar der Erstgeborene, aber weil er seines Vaters Bett entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht gegeben den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels. Doch wurde er nicht in das Geschlechtsregister als Erstgeborener aufgezeichnet. Denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern, und einem aus seinem Stamm wurde das Fürstentum gegeben. Josef aber erhielt das Erstgeburtsrecht. Diese Verse informieren uns darüber, dass Rubens verlorenes Erstgeburtsrecht an Josef weitergegeben wurde und nicht an Juda. Juda setzte sich aber durch, und auch der Herrscher in Israel kam später vom Stamm Juda. Die Niederschrift der Geschlechter Gads und des halben Stammes Manasse bis zu deren späterer assyrischen Gefangenschaft wird in den Versen 3 bis 24 aufgezeichnet. Ab Vers 25 geht es dann so weiter: Da sie sich aber an dem Gott ihrer Väter versündigten und abfielen zu den Götzen der Völker des Landes, die Gott vor ihnen vertilgt hatte, erweckte der Gott Israels den Geist des Pul, des Königs von Assyrien, und den Geist Tiglat-Pilesers, des Königs von Assyrien. Und er führte weg die Rubeniter, Gaditer und den halben Stamm Manasse, und brachte sie nach Halach und an den Habor und nach Harar und an den Fluss Gosan bis auf diesen Tag. 1. Chronik 5, Vers 25 und 26. Die Geschlechter Levis werden danach im 5. Kapitel ab Vers 27 aufgelistet. Als einer der Nachkommen Levis wird Johanan genannt, und über den berichtet Vers 36. Johanan zeugte Asaja, das ist der, der Priester war im Tempel, den Salomo gebaut hatte zu Jerusalem. Asaja zeugte Amaria, Amaria zeugte Ahitub, Ahitub zeugte Zadok, Zadok zeugte Schallum, Schallum zeugte Hilkia, Hilkia zeugte Asaja, Asaja zeugte Seraja, Seraja zeugte Jozadak. Jozadak aber wurde mit weggeführt, als der Herr Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar gefangen wegführen ließ. 1. Chronik 5, Vers 36 bis 41. Diese letzten zwei Verse aus Kapitel 5 erklären den Grund für ihre Gefangenschaft. Das 6. Kapitel verfolgt in Vers 1 bis 15 das Geschlecht Levis, die Familie der Hohepriester, über dessen Söhne Gershon, Kehat und Merari. Die levitischen Sängerfamilien werden dann im 6. Kapitel ab Vers 16 erwähnt. Dort heißt es: Dies sind aber die, welche David bestellte, um im Hause des Herrn zu singen, als die Lade zur Ruhe gekommen war, und sie dienten vor der Wohnung der Stiftshütte mit Singen, bis Salomo das Haus des Herrn baute zu Jerusalem, und taten ihren Dienst nach ihrer Ordnung. 1. Chronik 6, Vers 16 und 17. Der Dienst Aarons und seine Nachkommen findet Erwähnung in diesem 6. Kapitel. Über sie wird berichtet in Vers 33 und 34: Ihre Brüder aber, die Leviten, waren bestellt zu allem Dienst an der Wohnung des Hauses Gottes. Aaron dagegen und seine Söhne waren verordnet zum Dienst am Brandopferaltar und am Räucheraltar und zu allem Dienst im Allerheiligsten und Sühne zu schaffen für Israel, wie Mose der Knecht Gottes geboten hatte. 1. Chronik 6, Vers 33 und 34. Danach, in den Versen 35 bis 66, geht es um die Wohnsitze der levitischen Geschlechter. Die wurden bestimmt durch ein spezielles Losverfahren, das in Vers 49 und 50 beschrieben wird. Und Israel gab den Leviten die Städte mit ihrem Weideland, nämlich durchs Los aus dem Stamm Juda und aus dem Stamm Simeon und aus dem Stamm Benjamin, diese Städte, die sie mit Namen bestimmten. Kapitel 7 listet die Stammbäume der Geschlechter Issachar, Benjamin, Naphtali, Manasse, Ephraim und Aser auf. Sie alle kamen in assyrische Gefangenschaft. Ab Vers 1 folgt dort wieder eine Liste aller Nachkommen. Sie wird in den Versen 20 bis 22 mit einer Bemerkung über die Söhne Ephraims unterbrochen durch einen erzählerischen Einschub. Die Söhne Ephraims waren diese: Schutelach, dessen Sohn war Beret, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Elada, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Sabbat, dessen Sohn war Schutelach, und Eser und Elad. Und die Männer von Gad, die Einheimischen im Lande, töteten sie, weil sie hinabgezogen waren, ihnen das Vieh wegzunehmen. Und ihr Vater Ephraim trug Leid lange Zeit, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten. 1. Chronik 7, Vers 20 bis 22. Danach setzt sich die Genealogie Ephraims fort in den Versen 23 bis 40. Kapitel 8 verfolgt die Genealogie des Geschlechts Benjamins, von denen Saul und Jonathan besondere Erwähnung verdienen. Das 9. Kapitel beginnt dann mit einer gewaltigen Aussage, die in Bezug steht zur Überlieferung aller dieser Genealogien und Stammbäume. Dort heißt es in Vers 1: Und ganz Israel wurde im Geschlechtsregister aufgezeichnet. Und siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. 1. Chronik 9, Vers 1. Daran erkennt man den Nutzen dieses oft so trocken wirkenden Werkes. Das schriftliche Zeugnis macht diesen Nutzen bis heute aus. Wir haben es im ersten Buch der Chronik zu tun mit einer Geschichtsschreibung besonderer Art. Sie geht weitgehend parallel zu den Büchern Mose, Josua, Richter, den Samuel- und Königebüchern, setzt aber andere Akzente. Lange Listen von Namen beschreiben die genauen Abstammungs- und Siedlungsverhältnisse. Dazwischen leuchten immer wieder kleine, eingängige Beschreibungen auf, die das Verhältnis der genannten Personen zu Gott charakterisieren. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht der zweite Teil aus dem ersten Chronikbuch im Mittelpunkt, und zwar ab Kapitel 9. Der Text, der dann behandelt wird, setzt ein mit einer Beschreibung der Einwohner Jerusalems und der Ämter der Leviten, jener Menschen, die in der Stiftshütte und im Tempel Dienst taten. Er setzt sich fort in der Erzählung von Saul, dem ersten König Israels. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.